Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Stell dir vor, du hast dir einen Hund, eine Rasse geholt, für die du dich schon immer interessiert hast. Und du hast es richtig gemacht. Du hast dich vorher informiert über den Rassestandard, über das Wesen, wie viel Bewegung der Hund braucht, wie man ihn beschäftigt, wie man ihn hält, wie man ihn dressiert oder erzieht. Also du hast nichts dem Zufall überlassen. Und was er zu fressen bekommt, das hat dir natürlich der Züchter gesagt. Dazu der beruhigende Satz, den fast jeder hört: In unserer Rasse gibt es keine großartigen Erkrankungen. Alles gesund, alles im grünen Bereich. Du gehst also nach Hause mit einem guten Gefühl und einem Sack voll Futter. Doch dann kommt alles anders. Der Hund nimmt zu, obwohl du dich völlig exakt an die Mengenangaben hältst, oder er wird mäkelig, zittrig, hat einen empfindlichen Magen. Du gehst zum Tierarzt, du wechselst das Futter, du nimmst das teure Spezialfutter und es wird nicht wirklich besser. Und langsam beschleicht dich dieses Gefühl, mache ich hier irgendwas falsch? Nein, tust du wahrscheinlich nicht. Was dir nämlich niemand gesagt hat, nicht der Züchter, nicht die Werbung auf dem Futtersack, ist ein Wort, nämlich Disposition, Rassedisposition. Die Veranlagung, die deine Rasse von Geburt an mitbringt. Wie sie verdaut, wie sie Zucker verarbeitet, wo ihre Schwachstellen sitzen. Und genau hier wird es spannend, denn ausgerechnet die Art, wie das Futter deines Hundes hergestellt wird, kann diese Veranlagung beruhigen oder sie befeuern. Und das ist der Teil der Geschichte, den fast niemand erzählt. Ich bin Joe, hier bist du bei Betreutes Füttern und mit mir zusammen sind hier Kai und Gina. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Guten Tag.
Ja, wie kommen wir zu diesem ganz tollen Thema, Kai? Da ist doch irgendwas, was immer wieder auf der Internetseite bei euch aufschlägt.
Ja, also wie kommen wir auf das Thema? Das ist, dass wir einige Rassen beschrieben haben und bei diesen auf diesen Seiten sind unglaubliche Zugriffszahlen. Also es beschäftigt die Leute schon, dass sie sich mal damit auseinandersetzen, was für ein Hund, welchen Hund kann ich wie ernähren, wie kann ich den, wie sieht der aus, was hat der für Eigenschaften, und deshalb wollen wir da heute mal darüber reden, was für, so wie du schön sagst, Dispositionen, das hört sich auch schön an, Merkmale der Hund hat, die man doch ein bisschen beachten sollte. Und aus dem Grund wollen wir da heute mal drüber reden.
Genau, wir haben uns einfach so, ich sag mal, die wichtigsten, oder nicht die wichtigsten, aber die ja, am meisten
meist angefragtesten
Rassen, haben wir uns mal rausgeholt und haben einfach mal auch geguckt, was für eine Rassedisposition haben die denn überhaupt? Ja.
Das hört sich immer so krass an, wenn man Disposition, wie wenn er eine ja, das ist ja keine Krankheit. Es ist einfach nur das Thema, warum wurde er gezüchtet? Warum wurde er so gezüchtet? Und da ergeben sich doch daraus manche Sachen, die man beachten sollte. Genau. Was für eine Vergangenheit hat er? Wo kommt er überhaupt her? Das, glaube ich, wird oft vergessen.
Ja, und dann gibt es halt die Menschen, die sich dann auch wirklich kümmern, ne? Die sagen so, okay, bei mir ist ja irgendwas los, wie ich eingangs sagte, so, du stellst dann irgendwann fest, da ist doch was nicht ganz in Ordnung. Und dann hörst du auch so in deinem Bekanntenkreis, die vielleicht ein ähnliches Tier haben oder die gleiche Rasse oder sogar aus dem gleichen, vom gleichen Züchter. Du bist nicht ganz alleine, wir haben auch die Problematik, ja. Und das sind so, ich sag mal, die engagierten Leute. Und die landen dann meistens bei derselben Annahme, ja, was kriegt mein Hund denn? Oftmals ist es Trockenfutter, und Trockenfutter ist Trockenfutter, ist Trockenfutter, ist Trockenfutter. Oder Hauptsache Marke ist Marke, Hauptsache hochwertig. Ja, und dabei übersehen die meistens ja eine Variable, die nämlich unter der Haube alles verändert, würde ich mal sagen. Nämlich, wie dieses Trockenfutter überhaupt gemacht wird. Da reden wir ja hier im Podcast schon ständig drüber. Wir wollen das auch gar nicht wiederholen, aber mal heute so auf den Punkt bringen für das Thema Rasseposition.
Naja, das Spannende ist, dass wir das heute nochmal auf den Punkt bringen, ja. Weil so manches Rassefutter unserer Meinung nach nicht unbedingt eine Marketing-Alleinstellung bekommen sollte, sondern es lohnt sich wirklich ein bisschen think outside the box. Ja. Ich habe letztens geschrieben, inside the Napf.
Ja, sollten, genau.
Wir sollten mal wirklich in den Napf gucken. Was sind denn die gemeinsamen Probleme, die gewisse Rasse haben? Und bringt der Futterwechsel wirklich was? Wenn man dann hinten drauf guckt, sind oft nur ein paar Zutaten, ein paar Werte getauscht, aber ganz, ganz groß Bild und Schrift, welche Rasse. Natürlich, ich kann verstehen, das ist ein hohes Identifikationspotenzial. Mensch, da hat sich sicher jemand ganz, ganz große Gedanken gemacht. Das ist für meine Rasse speziell. Aber ja, es kommt immer drauf an, was sind die Probleme der einzelnen Hunde, und das gehen wir jetzt mal bei an ein paar Beispielen durch, würde ich sagen.
Genau. Und du kannst dann, Kai, so mit deinen Lieblingsdingen aus der Kraftfahrzeug-Ebene kommen.
Die Bilder der Kraftfahrzeuge.
Wir haben ja letztes Mal festgestellt, es gibt auch andere. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, Hochdrucknudelmaschine.
Ja.
Die Hochdrucknudelmaschine und die Bronzeform.
Und genau, Bronzeform. Das wäre ja auch nochmal eine Alternative. So für die Leute, die mit dem Spray und mit Diesel und mit Benzin und so weiter Motoren nicht viel anfangen können. Ist ja immer nur die Idee.
Also für alle, die den Podcast jetzt zum ersten Mal hören, Kai, Geschäftsführer der Firma Bubeck,
ja.
Ehemann, vergleicht gerne alles mit Autos, Maschinen und LKWs, Motoren, Treibstoffen, und ich sage immer, wir müssen einfach nach einem Beispiel suchen, was allgemeingültiger ist, weil ich verstehe nicht, wie ein Kaltstartspray wirkt. Wir werden mal gucken, was heute noch für tolle Parallelen hier sich auftun werden.
Ich soll es in Bildern beschreiben und ich beschreibe es in Bildern, die ich kenne. Sorry dafür.
Ja, genau. Deswegen kannst du auch direkt damit anfangen, weil wir werden es nochmal eben für diejenigen, die zum ersten Mal eine solche Sendung von uns hören und so danach erst in die anderen Sendungen davor reingehen. Was passiert denn? Weil der Unterschied ist ja auch bei vielen, ich sagte es ja vorhin, Trockenfutter ist nicht Trockenfutter, ist Trockenfutter, ist doch nicht gleich Trockenfutter. Die Unterschiede in der Herstellung des Trockenfutters machen doch sehr viel aus, auch mit Hunden, die eine Rassedisposition haben, die ein Problem haben mit dem Magen-Darm-Trakt oder mit Haut. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Extrudat und eurem Gebackenen? Ganz kurz nur.
Boah, wie viel Zeit habe ich? Ganz kurz.
3,5 Minuten.
Ich sag dann immer, es ist schnell erklärt, und nach 3 Stunden komme ich dann zu dem Punkt, das ist auch immer schwierig. Aber ganz kurz, der Dünndarm und der Dickdarm haben 2 verschiedene Funktionen, sonst gäbe es diese Unterschiede nicht. Der eine ist dafür da, dass wir schnell Energie bekommen und Zucker verwertet und uns eine schnelle oder die Energie überhaupt zur Verfügung stellt. Und der Dickdarm ist dafür da, dass er fermentiert, dass er unser Immunsystem aufrechterhält. Das ist jetzt mal ganz grob gesprochen. Können wir nochmal in die Vollen gehen? Oder was heißt, wir sind ja schon mehrfach in die Vollen gegangen.
Wir verweisen einfach an die vorherigen, genau, Sendungen, in denen das
und das Problem, das wir jetzt an dem Punkt haben, ist, dass es eine Herstellungsmethode gibt, Extrudieren, die zwar auf dem Blatt Papier alles mitbringt, was wir meinen, was eine Ernährung oder die vollständige Ernährung eines Hundes abbildet, aber sie kann eines nicht, und das ist den Dickdarm zu Genüge. Also es geht ein bisschen, geht's, aber die Fermentation bleibt immer hinten dran. Wir gucken immer nach einer schnellen Energie und können dadurch den Dickdarm überhaupt nicht bedienen. Dadurch kommt es zu verschiedenen Problemen, wie dass zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, weniger Serotonin, dass das Immunsystem insgesamt überhaupt nicht genügend Abwehrkräfte entwickeln kann im Körper. Und das ist in meinem, in dem, was wir jetzt festgestellt haben, haben wir damit mit dem Hund eines der größten Ernährungsexperimente der Neuzeit gestartet, ohne es zu wissen. Wir haben ein Futter kreiert, wir haben eine Ernährung kreiert, die im Labor alle Werte zeigt, die komplett richtig sind und die nach neuestem wissenschaftlichen Stand richtig sind, aber der Hund kann es doch nicht so verwerten oder es fehlt ihm etwas. Und das können wir direkt auf unsere Ernährung übertragen, weil die großen Probleme, die wir jetzt gerade haben, mit Glutenunverträglichkeiten, Laktoseintoleranzen und, das gibt es alles, aber nicht in der Menge. Und sehr oft kann man feststellen, wenn ein Nahrungsmittel nur aus dem Labor gezüchtet ist und unsere Nahrungsmittel werden viel in der Großindustrie mit verschiedenen schnellen Herstellungsmethoden, günstigen Herstellungsmethoden hergestellt, dann kann der Körper es trotzdem nicht so gut verwerten. Das heißt, komme ich auf mein Autobeispiel, wir können alles schneller machen. Ein schnelleres Auto, ein Auto, das mit weniger Kraftstoff, wir können alles irgendwie beschleunigen. Wir können alles mit noch weniger Kraftstoff und noch mehr Energie in einem technischen Bereich verbessern. Aber eines dürfen wir nicht, wir dürfen die Zeit beim Herstellen von unserer Ernährung und von der des Hundes, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und das ist der große Vorteil von dem, was wir gelernt haben, dass Backen an dem Punkt bestimmte Sachen, bestimmte Butyrate besser bedient wie alles andere. Waren das jetzt drei Minuten?
Ja, sehr, sehr gut.
War es einigermaßen eingängig?
Warte, ja. meine einsekündige Zusammenfassung: Beschleunigtes Essen ist Fast Food.
Ja. Richtig. Genau. Und das, was Kai gerade gesagt hat, ist ja Extrudat, Druck und Hitze, ne? Und gebacken ist ja mehr im Kern das, was bei uns zu Hause im Ofen passiert.
Ja.
Hitze, fertig. Kein Hochdruck, keine Düsen, kein Aufpoppen von, ne, was wir da dementsprechend auch beim Extrudat haben. Und weil nichts aufpoppen oder aufpoppen muss, brauche ich auch keinen hohen Stärkeanteil. Und in dem Moment habe ich dann Platz für mehr Fleisch und für weniger pflanzlichen Ballast. Richtig?
Da muss ich immer gleich reingrätschen, weil das bringt mir zu sehr den Fokus auf Fleisch, das der Hund gar nicht so braucht. Also da müssen wir uns auch ein bisschen freimachen. Er bekommt genug Fleisch, er bekommt genug Proteine.
Richtig.
Aber wenn du das so sagst, dann kommen immer wieder diese Gedanken, oh ja, Fleisch, ja, mein Hund ist ein Wolf. Ihr habt keinen Wolf zu
Hause. Wir haben mehr ja noch gar nichts. Mehr noch gar nichts gesagt. Das darfst du
genau, ja. Aber auf jeden Fall, da kommen wir jetzt nachher auch zu den Rassen. Warum wurden sie gezüchtet? Genau. Wie wurden sie gezüchtet? Genau. Und was hat die Geschichte mit ihnen gemacht? Da gibt's diese verschiedenen Dispositionen. Aber ich möchte immer so ein bisschen, Fleisch ist ein wichtiger Bestandteil. Proteine sind ein wichtiger Bestandteil. Energie zieht man daraus nicht. Also wir ziehen kaum Energie aus Proteinen und der Hund zieht auch sollte auch wenig Proteine als Energielieferant nutzen, weil es noch andere Krankheiten daraus entstehen können oder Krankheitsbilder sind ja keine Krankheiten. Bestimmte Funktionen im Körper werden dann überbelastet, wie zum Beispiel die Leberniere und so weiter, die dann irgendwann auch mal sagen, so jetzt ist genug und daraus entstehen dann wieder andere Probleme. Das, was wir mitnehmen müssen, ist dieses Fast-Food-Experiment, das wir gemacht haben. Wir haben ein Fast-Food hergestellt, das auf dem Zettel alles beinhaltet, was ein Hund zum Leben braucht. Und auf einmal stellen wir fest, nach der Zeit, wo wir den Hund ausschließlich mit dem füttern, er reagiert auf einmal ganz komisch. Er hat bestimmte Mangelerscheinungen, er hat bestimmte Anzeichen, die wie Allergien aussehen. Und das ist ein Experiment, das wir nicht außer Acht lassen können. Und das können wir, in vielen Studien haben wir das schon gesehen, dass langsam auch die Wissenschaft draufkommt, oh, da stimmt was nicht. Oh, da stimmt, das ist alles ein bisschen schwieriger. Und deshalb können wir sagen, guckt auf den Hund, seht, was er für Probleme hat. Und bitte guckt auch dann bei euch, was, wie und aus was ihr eure Haupternährung ja zusammenstellt. Also Fast Food ist generell nicht abzulehnen, wenn das nur ab und zu mal es ist. Es kann auch mal eine Sünde wert sein. Das will ich nicht bestreiten, aber generell mal gesagt, die Haupternährung sollte von gut gekocht, gebackenen und gut zubereiteten und mit Zeit zubereiteten Nahrungsmitteln bestehen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir beim Hund jetzt gesehen, dass es nicht ganz so gut funktioniert.
Genau. Jetzt gehen wir doch mal die Rassen durch. Ja? Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, Labrador Retriever, Chihuahua, Pomeranian Zwergspitz, Berner Sennenhund, Malinois, großer und kleiner Münsterländer, Yorkshire Terrier, Jack Russell, französische Bulldogge, Mops, wen haben wir noch? Windhunde, deutsche Dogge, irischer Wolfhund, Bernardiner. Es sind tatsächlich alles Hunde mit mehr oder weniger Rassedispositionen, die immer wieder mal Erkrankungen aufweisen. Wie wir eingehend gesagt haben, nicht alle. Aber die, die das haben, diejenigen, die damit zu tun haben, die dürfen jetzt zuhören. Nehmen wir mal die Nummer 1, den Labrador. Der ist immer hungrig. Wird trotz Diätfutter irgendwie nicht schlank. Ja, und der Halter denkt dann natürlich, ich mache irgendwas falsch. Macht er meistens gar nicht. Ja, es gibt eine Arbeit aus Cambridge von der Gruppe um Eleanor Raffan, die einen Gendefekt beim Labrador beschreibt. Das ist der sogenannte POMC-Gen. Das steht für Propiomalanocortin. Schweres Wort, ja. Und das heißt übersetzt, ein guter Teil dieser Hunde ist schlecht genetisch hungriger. Ja. Mehr Futtermotivation, mehr Körperfett eingebaut.
Warum ist das so? Das ist ja diese große Frage, die sich viele nicht stellen. Und da komme ich wieder auf mein Thema, die Geschichte dieses Hundes. Warum hat man diesen Hund so gezüchtet und mit diesem Gendefekt auch weitergezüchtet? Das hat sich noch niemand richtig gefragt und jeder ist immer ein bisschen erstaunt, wenn ich das sage. Der Hund kommt aus Kanada und ist zur Entenjagd eingesetzt gewesen. Für die Zeit, wo Enten gejagt werden, ist das Wasser kalt, in das er reinhüpfen muss. Kaltes Wasser weiß jeder, wenn man abnehmen will, kann man auch sich in ein Eisbad setzen jeden Tag. Dann nimmt der Körper auch relativ schnell ab und schmilzt Fett, das Untergewebsfett, relativ schnell weg. Also was haben sie gemacht? Sie haben die Hunde weitergezüchtet, die in den Sommermonaten ziemlich viel zunehmen konnten, die immer Hunger hatten, damit sie das in der Jagd wieder verlieren konnten und nicht an Unterkühlung sterben. So.
Ja, genau, aber es ist nicht rausgenommen worden. Es ist nicht darauf
natürlich
geachtet worden, wie man es umgehen kann. Und das ist das Problem.
Genau, ja. Aber man muss wissen, wenn man so einen Hund, deshalb immer wieder dieses, viele Hunde werden auch gekauft, weil sie meistens auch schön aussehen. Es gibt so Trendhunde, der Dalmatiner, wo wir nachher darauf zu sprechen kommen, der hat ja auch einen Trend mit einem Disney-Film gehabt. Der Labrador ist dieser berühmt-berüchtigte Familienhund, weil er anhänglich ist, weil er so nett ist und weil er dafür eine Disposition hat, die angenehm ist für eine Familie. Aber er hat halt die Disposition, dass er da zunimmt und das hat man ihm nicht ab. Das wurde nicht mehr, das ich weiß gar nicht, ob man das wieder abzüchten kann. Sagt aber man das so? Abzüchten? Kann man das so sagen?
Wegzüchten.
Ja.
Wir waren ja gestern auf einem Hoffest hier im Heilbronner Umland und der Hofhund war Hilde, auch ein Labrador. Und der Besitzer dann, die Hilde, die hat ein paar Kilo mehr. So, wie alt ist denn die Hilde? Ach, die ist 3 Jahre alt. Aha, okay, also Hilde läuft viel, die darf den ganzen Tag auf dem Hof rumlaufen und also wirklich ein ganz toller Hund, aber halt ein paar Kilos zu viel. Wenn man dann gesehen hat, natürlich, der Hund ist wie ein Staubsauger nach dem Fest rumgelaufen, hat geguckt, dass da niemand mehr eine Pommes wegkehren muss oder ein Stückchen Steak, was da noch lag. Das hat die natürlich alles weggeschlabbert, aber das Hoffest ist halt nur einmal im Jahr, von dem her. Davon kann das Übergewicht nicht kommen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und sie bekommt auch Leitfutter, Leit und Sensitiv. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Wir haben angeboten, da mal eine Futterumstellung einzuleiten. Und wenn das wirklich funktioniert, weil Hilde kaut auch nicht und schlingt und so, also wirklich erfüllt jedes Klischee von einem Labrador. Und da sind wir jetzt mal gespannt, ob wir da was ändern können. Dass wir wirklich mit einer Futterumstellung zu unserem Futter, was der Hund kauen muss, in der Regel auch tut, ob dann dieser Dauerhunger durch diese andere Herstellung ein bisschen reduziert werden kann. Weil bisher, der Hund ist 3 Jahre alt, das Übergewicht wird jetzt wahrscheinlich nicht weniger, je älter der Hund wird. Also wir sind bereit, diesen Test zu starten. Da halten wir euch gerne auf dem Laufenden.
Definitiv. Es ist ja auch so, auch hier wieder, wenn dort ein selbst wenn es ein Leitfutter ist, ja, das Ding ist ja ganz einfach, es ist trotzdem ein Exsudat. Ja, wir haben nach wie vor eine aufgeschlossene Stärke, die schnell verfügbaren Zucker begibt, ja. Wir haben steiles Ansteigen der entsprechenden Blutzuckeranteils, der geht stark nach oben. Wir brauchen eine kräftige Insulinantwort, damit das wieder runtergeht, dann fällt der Spiegel meistens ab und der Hund hat wieder Hunger. Das ist halt dann noch in Paarung mit dem PMC, ist das noch etwas, wo es nochmal zusätzlich da reinspielt. Ja, und das ist praktisch genetische Fütterung, würde ich es mal ganz soft nennen. Ja, und hier wäre dann in dem Moment ein flacher Verlauf von dem Blutzuckerspiegel Anstieg, wäre dann für den Hund auf jeden Fall Gold wert. Das wäre was wesentlich Besseres. Und von daher wäre hier die gebackene Version besser.
Aber mich wundert auch, dass dieses Leid immer noch zieht. Also da weiß man ja wirklich aus X USA-Amerika-Studien, dass dieser ganze Leid 0,1, 0,0 Fett, dass das alles nichts gebracht hat. Dass die Leute immer noch voluminöser geworden sind, dass das einfach nicht.
Es hört sich aber gut an. Es hört sich aber gut an. Ne? Ich muss das Leitfutter nehmen und dann wird's besser. Und dann guckt mich der Hund an und sagt so, da ist ja kaum was drin. Kannst du nicht noch eine Schippe drauf tun? Ja, und dann denkst du, okay, tu mal drauf, ist ja Leid, ne? Und dann, nee.
Ja, und was viele vergessen mit Leid ist auch immer, nicht Fett an sich ist ja schädlich. Also aus Fett kann man sehr gut Energie gewinnen. Aber Fett, wenn man die Energie aus Fett gewinnt, braucht der Körper zuerst mal Energie, um diese Energie zu gewinnen. Das heißt, man nimmt da eigentlich weniger zu, wie wenn man nur das pure aus der gewonnenen Stärke Zucker zu sich nimmt, wo es sofort ins Blut geht, wo es sofort da ist, wo man sofort sieht. Also nicht das Leid, fettarme Futter ist eigentlich zu bevorzugen bei so einem Hund, sondern er könnte eigentlich ein bisschen mehr an Fett vertragen, damit er die Energieumwandlung auch nochmal ein bisschen mit Energie versorgt. Das sind so diese
Aber halt so nicht China das aufgesprühte, aufgesprühte, gecoatete Fett, sondern das eingebackene Fett. Klar, kannst du da jetzt wieder in eine endlose Diskussion kommen, ist jetzt pflanzliches Fett, ist jetzt Rapsöl gut oder nicht? Oder also es hängt von so vielen Faktoren ab. Das Fass wollen wir jetzt auch gar nicht aufmachen.
Nein.
Aber wir sind gespannt, ob wir da ein bisschen mitwirken dürfen. Auf die nächste Rasse. Die nächste Rasse haben wir ja täglich unterm Schreibtisch. unser kleiner Rocky, der Chihuahua, der hat auch immer Hunger. Also ich glaube, Aszendent Labrador. Unglaublich. Unglaublich.
Ja, aber das ist ja hier auch das Problem, ne? Das ist ja die Disposition, die er hat. Er hat ja wenig Reserve eigentlich. Er hat ein sehr schnell ein Unterzuckerrisiko. Das ist so dieses Problem. Der hat nicht viel entgegenzusetzen. Ja, dann schießt hier wie genau das Gleiche, wie wir gerade über Blubby gehört haben. Ja, schießt doch hier der Blutzuckerspiegel nach oben und dann wupp, fällt er wieder ab. Und dann haben wir dieses typische Zittern. Das höre ich ganz oft auch in der Ernährungsberatung. Ne? Der kommt, der hört nicht auf zu zittern. Und dann kommt dann hinterher so, wenn man sich das anhört, sagt sie, ja, wenn die dann fressen, dann sind sie kurz ruhig und dann so 20 Minuten, 30 Minuten später fangen die wieder an zu zittern. So, und dann habe ich immer wieder empfohlen, Leute, dann stellt um, weg vom extrudierten Futter, von diesem Blutzuckeranstieg, geht hin zu einem gebackenen Futter oder aber einer Nassfütterung, definitiv. Und dann werdet ihr sehen, dass dieses Zittern nämlich weniger wird bis hin dahin, dass es ganz weg ist. Wie ist es bei eurem Chihuahua da im Büro mit dem Zittern?
Ganz gut, er hat kein
Zittern. Er zittert nur vor dir.
Er zittert noch nicht mal vor den großen, vor den großen Rottweilern und dem, was ist es nochmal? Entschuldigung. Wir haben einen Labrador, Ridgeback. Und selbst vor denen zittert er nicht. Er fühlt sich da als größer und stellt sich denen immer. Also der verteidigt seinen Futterstand hier mit lautem Gebell und muss dann ab und zu mal flüchten, weil die Jungs ihn immer wieder angucken und sagen, ey Freund, ganz ehrlich, du bist ein bisschen klein. Also von dem her, er zittert gar nicht. Er zittert noch nicht mal vor Angst, weil er über das Futter, was er hier bekommt, natürlich diesen Zuckerspiegel Sättigung natürlich hat. Also davon konnten wir ihn befreien, oder er hat das noch nie erfahren müssen, weil er ist von Anfang an mit Bubek-Futter gefüttert.
Genau, kriegt er auch so Bulli?
Natürlich, klar.
Macht er den Kleinen?
Der macht den Weihnachtsmann, das ist der Höhepunkt. Da ist er ganz groß, das ist ein ganz großer König.
Dauert halt ein paar Tage, aber kann sein. Ja,
wir müssen dann verstecken von den anderen Hunden, weil die dann kommen und sagen, ey, da habe ich noch einen kleinen Snack. Aber er braucht halt ein bisschen länger, aber natürlich kriegt er den Bulli klein, klar.
Ja, der kriegt morgens ganz normal sein Mini-Futter, also mit der kleineren Krokette. Und nachmittags gibt's dann von unserer Mitarbeiterin für alle Hunde ein bisschen Nassfutter. Das ist immer das Highlight. Also ab 15 Uhr werden alle Hunde im Büro nervös. Wenn jemand sich in der Küche aufhält, weil die ganz genau wissen, gleich gibt's Nassfutter.
Ein Schneck zwischendurch.
Genau. Und dann natürlich beim Schichtwechsel, jedes Mal, wenn die Mitarbeiter durchs Büro laufen, stehen die Hunde da, weil sie wissen, es gibt irgendwo einen Snack in den Mund geschoben. Genau, aber die Hunde haben alle Top-Zähne, muss man auch sagen. Also gerade bei den kleinen Rassen, die ja oft bevorzugt nur weich und nur nass gefüttert werden. Ach, er kaut nicht so gern. Also ich kann nur sagen, lasst eure Hunde kauen. Ihr müsst nicht zum Zahnarzt, ihr müsst keine Zahnreinigung machen lassen unter Narkose. Also alle Hunde, die wir bis jetzt hier im Büro hatten, die hatten Top-Zähne. Also die Backpartikel beim Zerkauen der Krokette, das ist wie eine mechanische Zahnreinigung. Also es funktioniert.
Und es hilft natürlich auch dem Zahn, dadurch, dass er kauen muss, hilft natürlich den Zahn zu festigen. Also das heißt, ausgefallene Zähne gibt es da auch weniger.
Dann haben wir den Berner Sennenhund.
Wir haben den Pomeranian noch.
Den haben wir auch noch.
Der kommt ganz wichtig, noch. Ganz wichtig.
Ja, achso, du hast ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du.
Entschuldigung. Okay, wollen wir erst den Pomeranian nehmen?
Ja, weil er zu gut zum Chihuahua passt.
Okay, dann nehmen wir den
relativ schnell. Wir können den relativ schnell abarbeiten, weil er ähnliche Dispositionen hat.
Okay, bei dem haben wir auch das gleiche Problem. Wir haben eine Unterzuckerneigung. Ja, wenn genau. Sie jung sind, ist genau die gleiche Problematik. Ja, und wir haben hier das Problem auch mit der Luftröhre und mit dem Zahn- und Verdauungssensibilität. Das heißt, auch hier beim Pomeranian ist es so, dass wir auch Probleme haben. Genauso wie bei den Hunden vorher. Wir werden es immer wieder hören. Wir kommen immer wieder auf die gleiche Problematik zurück oder auf eine ähnliche Problematik.
Genau. Also wir kommen immer mit dieser Unterzuckerneigung, wir kommen immer wieder gerade bei den Kleinen, die wurden ja als, ich habe da ein schönes Buch mit die Schoßhunde, also das heißt, die wurden ja nur als, ja, Luxushunde, habe ich auch ein Buch da, wo Luxushunde beschrieben werden, da werden diese Rassen beschrieben. Die sind ja nur zum schön aussehen, die hatten keine Funktion wie jetzt, was wir am Anfang hatten mit dem Labrador, dass er auch noch einen Zweck verfolgte, weil er ein Arbeitshund war, sondern die Hunde sind rein zur Show, richtig? Kann man das so sagen?
Die Funktion, die die hatten, war ganz eindeutig. Die hatten eine Schleife auf dem Kopf.
Ja, genau.
So wie bei dir, Kai. Einfach dein Job ist, gut auszusehen.
Ja, so sieht's aus. Das ist mein Job.
Du hast die Pfeife im Mund und der hat eine Schleife auf dem Kopf.
Genau.
Der hat eine Schleife auf dem Kopf. So wie der Chihuahua. Und das darf man, das muss man halt auch sehen. Da wurde auch ziemlich viel nur auf Aussehen und dadurch hat er einfach diese großen Probleme beim Essen, weil er wurde dann immer schön mit Kleinigkeiten gefüttert, aber war ein reiner Luxushund.
Aber unter dem großen Fell, unter dem voluminösen Fell siehst du auch nicht wahrscheinlich, wenn der ein paar Gramm mehr hat. Ja, beim Chihuahua, bei seinem kurzen Fell siehst du das sofort.
Ja, beim Pomeranian, das ist wie bei Kai und mir.
Ja, mit den kurzen Füßen, da sieht man das relativ schnell.
Sofort. Also, dann haben wir den Berner Sennenhund. Jetzt mache ich es trotzdem.
Ja, der ist genau.
Relativ groß, hat einen tiefen Brustkorb. Ja, und was immer wieder natürlich auch im Hinterkopf ist, ist das Wort Magendrehung. Ja, und da gibt es ja auch viele große Studien aus Purdue von Glickman und Kollegen. Wirklich sehr empfehlenswert. Das Risiko steigt hier mit dem Alter enorm an. Ja, also wenn ein Verwandter eures Sennenhund schon ersten Grades irgendjemand was mit Magendrehung zu tun hatte und schnelle Schlingen, dann ist das in der Erbfolge manchmal schlimmer. Wie passiert das aber? Wodurch, Kai? Was passiert da genau?
Also Magendrehung kann immer passieren, wenn er nach dem Fressen zu schnell aufsteht, da der Magen im Prinzip vorne und hinten quer in dem Körper liegt und dadurch kann er durch eine schnelle Bewegung, kann bei jedem Hund das passieren. Das ist einfach eine Problematik, aber es ist natürlich um einiges gefährlicher, wenn dieses Futter, was bei einem Exsudat passiert, nämlich nochmal, wenn Flüssigkeit dazukommt, aufquillt. Und dieses Aufquellen füllt natürlich den Magen. Und jetzt kommt die Physik dazu. Wenn der Speisebrei sich im Magen nicht mehr bewegen kann, eigenständig, dann nimmt er natürlich den ganzen Magen mit, wenn der ausgefüllt ist und dadurch kann es schneller zu einer Magendrehung kommen. Das ist ein Phänomen, das auch in vielen Studien bewiesen wurde, dass dadurch die Problematiken entstehen, dass das Futter aufquellt und den Magen komplett ausfüllt. Ist nicht immer so, aber wie gesagt, in Studien wurde bewiesen, dass das sehr oft vorkommt. Und der Berner Sennenhund ist ja ein Hund, wieder eine schöne Geschichte, Bern, Sennen, Also der musste, der hatte die Aufgabe, Ware nach oben zu tragen und dem Senner, also dem Almwirt, dem Hüter von Ziegen und Schafen und Kühen oben in den Bergen die Hilfe zu geben, dass er ein paar Sachen auch mitschleppt. Also der war auch ein Transporthund.
Ja, und der musste dann auch natürlich auch einiges verbrauchen, das ist ja auch richtig.
Ja. Der hat viel Energie, konnte er speichern und musste die schnell aufnehmen, ja.
Genau, und das ist aber hier nochmal dieser tiefbrüstige Hund, möchte ich es mal sagen, ja. Der also einen riesengroßen Brustkasten hat. Ja, das ist halt...
was er brauchte für die Kraft.
Ja, brauchte er auch, ne? Aber genau an bei diesen Hunden hängt der Magen relativ frei im Bauchraum, das, was du vorhin sagtest, ja. Und was sich dort schnell passieren kann, ist, dass sich das auch mit Gas füllt.
Mhm.
Ja, und durch dieses Gasfüllung, das nennt man Dilatation, beginnt dann, dass der Magen sich um die eigene Achse zu drehen. Und dann haben wir die Magen.
Das ist, genau, das ist eine reine Physik, sage ich jetzt mal, dass du auch bedenken musst.
Aber würdest du sagen, dass bei einem Futter, dass es einen Unterschied macht, ob kompakt gebacken oder stark aufquellendes Extrudat, dass das eine Magendrehung befeuern kann?
Ja, will ich doch mal gerade das wir gesagt haben. Das ist ja das Aufquellen. Ja, du hast, was weiß ich, eine Handvoll und dann hinter mal vier. Dann hast du viel mehr im Magen. Wenn du jetzt das gebackene Futter nimmst, haben wir das ja nicht. Wir haben diesen Quellfaktor nicht.
Richtig. Mhm. Wir haben eine einfache Zersetzung. Wir haben das, was reinkommt, wird einfach nur im Magen zerlegt, für den Darm vorbereitet. Und da quillt nichts auf. Und dadurch hast du natürlich auch einen Speisebrei, der im Magen ist, der noch sich frei bewegen kann und jetzt die Magenwände nicht mitnimmt in jeder Drehung.
Wie merke ich das denn, ob mein Hund eine Magendrehung hat?
Die kriegen ordentlich Schmerzen, ist das eine. Das tut richtig doll weh. Ja, der wird auch irgendwann mal anfangen, dass er gar nicht mehr weiter kann, weil es wird ja das Blut, die Blutzirkulation wird ja durch die Drehung, wird ja abgetrennt.
Mhm. Ja, Der wird apathisch.
Und das ist nicht witzig. Und das ist auch lebensgefährlich.
Wie viel Zeit habe ich da zum Arzt
Kaum.
Zu gehen?
So schnell wie
Kaum.
Möglich. Also wirklich as soon as possible.
Und der Arzt macht dann was?
Auf.
Der muss auf- und entdrehen.
Mhm. Eine andere Möglichkeit hast du ja nicht. Das muss ja... Oder? Du weißt ja nicht, in welche Richtung du den Hund drehen musst, dass ich wieder entwirbel.
Ja, also du musst ihn aufmachen und das, du hast wenig Zeit und das ist eine ziemlich, krass, weil du siehst, dass dein Hund apathisch ist, kannst es aber nicht richtig einschätzen. Also das ist eine Sache, die hat schon viele Hundebesitzer an den Rand der Verzweiflung gebracht. Warte ich noch? Ist es wirklich so? Und du hast, so wie Joe es sagt, ein kurzes Zeitfenster, wo du es auch bemerken kannst, wenn du den Hund nicht richtig siehst oder beobachten kannst, weil es einfach so ist, dann kann es auch mal ziemlich schnell so sein, dass er daran stirbt. Deshalb werden die meisten Hunde, sagen viele, nach dem Essen zuerst mal ruhen lassen und keine großen sportlichen Bewegungen. Aber ja, das kannst du auch nicht immer verhindern. Also bis jetzt.
Müsste man dich jetzt nicht groß von überzeugen?
Vom Bewegen meinst du jetzt, oder was? Hallo?
Nach dem Essen ruhen.
Oder wenn ich mal was zum Essen, wenn ich mal was zum Essen bekomme, dann ruhe ich gerne.
Wie ich das immer mitgekriegt habe, versorgt dich deine Frau richtig klasse.
Ja.
Das heute nicht.
Heute bin ich ohne Essen losgeschickt worden.
Oh, heute gab es nichts.
Ein Straftag. Du
gehst ohne Essen ins Bett. War wohl nicht so artig am Wochenende. Nein, aber das ist eine, also Magendrehung, das zu sehen, ist zuerst mal auch manchmal, muss man tatsächlich sagen, ein Glücksfall, dass man bemerkt, da stimmt was nicht. Der Hund hat große Schmerzen, er ist aber nicht derjenige, der jetzt groß sagt, aua, aua, so wie das jeder Mann macht bei einem Schnupfen. Sondern man muss das schon, also das ist, ja, das ist ziemlich gefährlich. Aber die Magendrehung, wie gesagt, kann mit einem gebackenen Futter, mit einem nicht quellenden Futter, kann das relativ nicht ausgeschlossen, aber vermindert, also die Disposition ist vermindert, auf jeden Fall. Aber durch diesen großen Brustkorb, ja, ist der Berner Sennenhund ziemlich anfällig. Da hat der Joe ja recht, deshalb kann es da zu einem Problem geben. Er braucht hochwertiges Eiweiß, weil er groß wachsen muss, weil er viel Kraft entwickeln muss. Er ist zum Ziehen, nicht zum Schnellziehen. Also er ist nicht für Carnicross geeignet, aber er kann lange Strecken und langsam viel den Berg hochziehen.
Aber da kommen wir zu den Malinois. Ja, die Malinois oder auch die Schlittenhunde. Ja, das sind ja so Hochleistungsmotoren auf vier Beinen. Also, die können den Hochleistungsspray benutzen. Also den, ne?
Die haben Zang und schon ist er da.
Also bei denen ist es so, dass die auch natürlich das Problem haben, es kann eine Magenrosion kommen. Das heißt also, je nachdem, wie viel die gefüttert bekommen, ja, da kann es auch zur Magendrehung kommen. Weil du musst mir überlegen, die Schlittenhunde, wenn die eingesetzt werden, wenn die wirklich lange im Dienst sind und wirklich laufen müssen, viel laufen müssen, dann haben die tatsächlich die höchste Rate an Magenerosion. Das heißt tatsächlich auch an Magendrehung. Ja, das ist und die Malinois, je nachdem, wo sie im Einsatz sind, im Diensthundebereich, wo sie springen müssen und dergleichen. Und da ist ja auch so, dass je nachdem, wann die gefüttert wurden, wer da nicht peinlich genau darauf achtet, dann hast du auch diese oder kannst diese Problematik bekommen. Definitiv. Ja.
Und weil er natürlich auch ein sehr aktiver Hund ist, ist es natürlich auch ein großes Problem, den jetzt da mal hinzulegen. Also da haben viele ein Problem, weil der Malinois doch ein sehr, sehr aktiver Hund ist. Aber er wurde ja dafür gemacht, dass er auch dieses, dass er diese Energie hat. Und die wird ja auch gerne genutzt von denen, die den Hund zum Arbeiten brauchen.
Genau. Und die brauchen halt Kohlenhydrate, die den Speicher lange füllen. Kurz zu McDonald's und dann 8 Stunden weiterarbeiten, mit voller Gehirnleistung, Schnupperleistung, je nachdem für was. Wir haben jetzt gerade Erfahrungen mit Polizeihunden gesammelt oder sind da dabei. Die sagen, unsere Hunde sehen sensationell aus.
Einmal bekommt er wieder Muskeln.
Ja.
Mit was sind die denn vor?
Wenn ich keine Muskeln habe? Ja, schwierig. Also man hat dann
auf Pfoten.
Ja, auf Pfoten meistens, aber mit weniger Muskeln. Der Muskelaufbau findet mit einem gebackenen Hundefutter. Also die waren sehr erstaunt, weil wir den Versuch gemacht haben in einer Gruppe. Und der hat auf einmal gesagt, um Gottes Willen, mein Hund sieht aus, wie wenn er jetzt jeden Tag einen Proteinshake bekommt. Er bekommt aber eher weniger Fleisch, aber er kann es besser umsetzen und er kann einen besseren Muskelaufbau, weil er die Energie hat, kann er die besser im Training einsetzen und er ist länger einsatzfähig. Das ist das, was Jäger, aber der Malinois ist ja auch gerne im Polizeidienst, weil er so gut führbar ist, eingesetzt und die sagen tatsächlich, wir sehen da einen Riesenunterschied zum Extrudat.
Genau, und wir haben auch den Vorteil vom gebackenen Getreide zusammen mit den Hundebesitzern rausgearbeitet. Also die fütternde Mischung aus, ich glaube, 81, so wie der Dennis, Rind und Weizen und Büffel mit Kartoffel. Also man kann ja alle unsere Sorten untereinander mischen, egal ob jetzt mit Getreide oder ohne. Einfach mal probieren. Der Geschmack ist auf jeden Fall anders. Und wenn ich halt einen Hund habe, der Drogen erschnüffeln muss, dann braucht er einfach Kohlenhydrate für sein Hirn, dass der leistungsfähig bleibt.
Aber im Arbeitseinsatz auch wichtig, ja, wenn die so einen hohen Energiebedarf haben, gerade auch Schlittenhunde oder aber der Malinois, dann ist ein hoher Fettnutzungszusatz in dem Moment sehr gut. Das heißt, die Fette, die nicht aufgesprüht sind, sondern die tatsächlich, wie du es vorhin sagtest, Gina, eingebacken sind.
Ja, aber da muss ich auch dann wieder eingreifen, also zur Gehirnleistung. Gehirn braucht eher den Zucker. Also ich habe noch nie mir einen Fettbollen bei einer Prüfung reingezogen, sondern immer, da wird immer mit Zucker gearbeitet. Das vergessen viele die Energie in den Muskeln. Ja, bin ich bei dir. Lange Arbeit in dem Bereich Laufleistung. Aber wenn er eine Suchleistung machen muss, ist doch denn der aus der Stärke gewonnene Zucker doch um einiges besser, wie wir jetzt mit den Hunden gerade herausgearbeitet haben. Deshalb ist auch nicht jedes Weizenfutter gleich schlecht, weil wir die Gluten Angst haben, dass der Hund keine Gluten verträgt. Gluten werden durchs Backen gut umgesetzt und das ist gar kein Problem. Da bekommt er keine allergische Reaktion. Aber er hat durch dieses, durch Hafer, durch Weizen, durch auch durch Kartoffeln einen guten Umsatz an Energie, die er im Kopf braucht, so dass er länger aufmerksam bleibt, dass er länger Gehirnleistung verträgt. Also das Gehirn braucht weniger Fett, sondern die Laufleistung, da kann man gut Fett nutzen. Richtig, Joe?
Mhm.
Aha.
Ja.
Das will ich nur nochmal sagen. Also Fett alleine reicht nicht. Es ist immer diese Kombination aus diesen drei verschiedenen Hauptnahrungsbestandteilen, Protein, Fett und Kohlenhydraten, die dann das Futter gut machen und das noch gut verarbeitet. So, jetzt sind wir beim Malinois gewesen. Jetzt kommt der kleine Münsterländer. Oder gibt es noch was zum Malinois zu sagen?
Nö, das hast du alles wunderbar erklärt. Doch, doch, das ist alles wunderbar, alles schön. Aber das ist nochmal, das ist, wie gesagt, sie neigen dann auch dazu, ein bisschen korpulenter zu werden, übergewichtiger, gerade auch wenn sie Jungtiere sind, also da sollte darauf geachtet werden. Das ist, und wie gesagt, wenn wir dann ein Extrudat füttern, haben wir das, wie schon mehrfach jetzt gesagt, ganz einfach mit dem Blutzuckeranstieg und mit dem schnellen Abfall und dann, ich habe wieder Hunger.
Ja, die Fastfood-Logik, also das, was schon lange bei den bestimmten Fastfood-Ketten klar ist, wenn man das exzessiv tut, was man ja in einem Land des Fastfoods schon lange als große Problematik bei den Menschen auch sieht, aber man will es nicht wahrhaben, das ist die Herstellung von Nahrungsmitteln. Da kann auch nicht drüber hinweg täuschen, dass das Fleisch flame-grilled ist. Das bringt dir halt nichts, wenn das Brötchen einfach zu viel Zucker hat und überhaupt keine resistenten Stärken, überhaupt keine Möglichkeit, gut aufbereitet ist. Das Sauerteigbrot ist 1000-mal besser wie jedes Maisbrötchen.
Genau.
Also abschließend zum Malinois, da geht der Gruß noch raus an Laura und Sebastian, die mit ihrem Mali seit Jahren Probleme haben, weil er einfach so sensibel ist. Und letztes Jahr hat Laura sich Kais Buch gekauft, Craft Food versus Fast Food, hat dann unseren Podcast gehört und hat dann angerufen und hat gesagt, so. Und jetzt habt ihr mich überzeugt. Jetzt stellen wir um. Und dann haben wir ihr ein kleines Menü zusammengestellt. Und dieses Jahr waren beide mit Luke auf der Weltmeisterschaft. Also das war dann schon sehr, sehr emotional zu sehen, wenn dann ab und zu mal eine WhatsApp kommt und Mensch, danke euch und dass ihr immer zugehört habt und immer einen Tipp. Ihm geht's so gut, er ist so fit und ja.
Dass sie sogar auf der Weltmeisterschaft sind jetzt.
Also, vielen, sie waren, genau. Also vielen Dank für euer Vertrauen und Ja, schönes Beispiel, dass es funktioniert.
Und diejenigen, die gerade gehört haben, dass es das Buch gibt, ne? Natürlich kann man das auf der Webseite kaufen, aber es gibt auch das Hörbuch.
Es ist fertig.
Nach langem.
Es ist fertig und es ist so toll geworden.
Das Hörbuch gibt's auch.
Also wer Joes Stimme im Podcast schon sehr ansprechend findet, Kai und ich haben es uns nicht zugetraut, das haben wir dem Profi überlassen. Also Joe hat Kais Buch eingesprochen, könnt ihr überall downloaden auf sämtlichen Hörbuchformaten. Ja.
Kraftvoll versus Fahrtwo, dann kommt es bei euch auf die Webseite, da ist es noch gar nicht drauf.
Es wird auf der Webseite, also ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist im Moment noch Audible. Ansonsten ist es überall. Man kann es auf allen anderen Plattformen schon sehen, aber Audible braucht noch ein, zwei Tage. Und wenn es da drauf ist, was die größte ist, ist das jetzt Werbung? Nein, darf man nicht sagen. Alle anderen sind auch genauso
Hörbuchplattformen.
wenn das dann da drauf ist, dann, wir haben alles vorbereitet. Wir können den Rollout der Werbung machen, aber leider eines fehlt noch, das dauert noch, warum auch immer.
Es braucht halt länger, das ist tatsächlich
so. Ein bisschen das andere Buch ist schon drin, aber das hat bei Audible noch eine kleine Startschwierigkeit, weil es einfach länger ist. Ich hoffe, in den nächsten Tagen ist es dort auch, aber man kann von YouTube über Books, wie heißt es nochmal? Entschuldigung,
David.
Bookbeat. Kann man es überall.
Ja, wo haben wir es denn noch? Bei Spotify und hast du nicht gesehen? Ist alles da?
Ja, also es ist schon auf sehr vielen gängigen Plattformen schon erhörbar.
Okay.
Ein erhörbares Erlebnis.
Genau. Aber gehen wir weiter zum großen und kleinen Münsterländer. Das ist ja nun mal so ein aktiver Jagd- und Arbeitsgeselle, ja. Und der hat immer wieder mal das Problem mit Gelenk- und Knochenlast. Das heißt also immer wieder Problem, auch Hüfte, zu hohes Gewicht, ja. So, und er braucht eine gute Eiweißqualität. Er braucht verträgliche Energie, was natürlich auch in der Wachstumsphase kontrolliert werden muss. Und auch da ist wieder genau das Gleiche. Ohne, dass wir uns wiederholen wollen, spult einfach zurück, hört euch die letzten 20 Minuten an, haben wir das, glaube ich, schon mal erklärt, ist wiederum der kontrollierte Blutzucker.
Ja, das ist einfach dieser Insulinschock, Inulinschock. Nicht Inulinschock, nicht Insulin, ja, der dann reinkickt und der dann sofort wieder bei dem Abfall wieder zu einem Hungergefühl führt, was natürlich in diesem kleinen und großen Münsterländer, der ein sehr kontrolliertes Wachstum, eine sehr kontrollierte Wachstumsphase braucht, weil er einfach von seiner Veranlagung her ziemlich schnell wachsen kann. Dafür wurde er auch gezüchtet, dass er schnell im Jagdbereich eingesetzt werden kann. Und dadurch braucht er eine ziemlich kontrollierte Wachstumsphase. Wenn das Knochenwachstum zu schnell ist, kann es auch da schnell zu Knochenbrüchen kommen, weil die nicht gefestigt sind, weil es einfach zu schnell ging. Also da muss man aufpassen mit zu viel Eiweiß. Gute Eiweißqualität, ja, aber Eiweiß fördert natürlich auch das Wachstum, also muss man vorsichtig sein, wie viel Eiweiß, das man ihm gibt, dass er nicht so schnell wächst, das sieht man relativ schnell.
Genau, da lohnt sich immer wieder ein Blick auf die Rückseite, auf die analytischen Bestandteile. Was für einen Proteinwert habe ich da stehen? Und das ist wirklich also die Range des Proteinwerts bei Welpenfutter oder Juniorfuttern, wir liegen bei 26%. Wir haben auch Kunden, die gesagt haben, mein Hund wächst und wächst und wächst. Und dann haben wir hinten drauf geguckt, da lagen wir schon bei 36%. Joe, was sagst du? Wo ist irgendwo eine Grenze, gerade bei großen Rassen, dass die nicht zu schnell wachsen? Also für mich liegt alles über 30% bei einem Welpen oder bei einem Junghund. Das ist too much, oder?
Das ist viel, ja. Das ist viel. Ja, ich meine,
da kommen wir wieder
Junghunde brauchen ganz einfach in der Wachstumszeit bis zum 10. Monat, dann gehen wir mal davon aus, 10., 12., ja, 10. Monat, brauchen die einfach die vierfache Menge dessen, was der adulte Hund benötigt. Also der hat schon einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel, ne? Grundumsatz. Das auf jeden Fall. Du musst dir überlegen, in der kurzen Zeit, was da alles wächst, ja? Vor allen Dingen auch die größeren Rassen, ne? Das ist ja doch einiges, was die benötigen. Vor allen Dingen Calcium-Phosphor-Verhältnis. Ganz wichtig, das zu beobachten, dass wir nicht hinterher Knochen bekommen, die instabil werden, die sich leicht verformen lassen. Ja, ich habe also schon Knochenbilder gesehen, da waren da also die Hüftgelenksknochen, die waren durchgebogen. Warum? Calcium-Phosphor fehlt da einfach. Der Knochen war zu weich, der war nicht hart genug. Ne, das sind solche Sachen. Aber dann
zu schnell gewachsen, ja.
Ja, genau. Aber der Mangel an Phosphor und Calcium, der war ganz klar da. Ne? Und dann war das Gewicht da und dann drückte das halt auf die Knochen, verformte den. Und dann gibt's auch diese O-Beine, die bekommen. Dann haben wir die Hüftdysplasie. Ne? Das ist auch so ein Ding, was dadurch kommen kann. Und das nächste, was wir haben, ist, das wissen die meisten einfach nicht, in der Berücksichtigung auch von vielen Futtermittelerkrankungen oder Erkrankungen durch Futtermittel, durch Stoffe, die der Hund nicht gut verarbeiten kann, über das, was wir auch hier reden. Nicht jeder dieser Rasse bringt automatisch die Rassedisposition mit, aber viele bringen sie mit. Ja, wir kommen nachher noch zu einem Kandidaten, der ist sehr hoch, das ist der Frenchie, die französische Bulldogge. Wir dürfen eins nicht vergessen. Beim Wachstum sind die wichtigsten zwei Entgiftungsorgane, die Leber und die Niere, sind selbst wenn der Hund 12 Monate alt ist, erst zu 80% ausgebildet. Das heißt, die Entgiftung selber findet nicht so statt. Nicht so statt wie beim adulten Hund. Das heißt, auch dort ist es wirklich, sollte jeder darauf achten, die Zusammensetzung wirklich so zu beachten, dass man sagt, okay, wie viel brauche ich denn jetzt tatsächlich? Gewichtskontrolle, wie schwer ist er denn, der Kollege? Ja, und das dementsprechend wirklich runterrechnen und auch gucken, Phosphor-Calcium-Verhältnis, stimmt das wirklich? Hat er zu viel Kohlenhydrate, bekommt er zu wenig? Ich sehe es immer wieder, dass viele Leute zu viel Kohlenhydrate geben. Ja, dass zu viel Fette gegeben werden. Dass neben der ganz normalen Ernährung auch noch eben morgens die Käsebrotstulle kommt und noch Leberwurststulle. Dann kommen noch die Leckerlis dazu. Ja, und dann hast du schon einen sehr kompakten Mops da stehen. Mops nicht von wegen Rassemops, sondern kräftiger Hund. Und dann gleichzeitig im Hinterkopf halt, die Entgiftung funktioniert noch gar nicht so. Das heißt, die Inhaltsstoffe, die der Hund nicht gut verarbeiten kann, auf Grundlage seiner Rassedisposition, hat damit ein Problem. Und dann entstehen viele der Erkrankungen, die wir heute haben. Juckreiz, ja, atopische Dermatitis und dergleichen. Da sind wir mittendrin.
Aber da kommen wir wieder, zu viel Kohlenhydrate. Bin ich immer ein scharfer Gegner, aber das bedeutet für alle, oh, gar keine. Das ist falsch. Nochmal, Kohlenhydrate sind ein Energieträger, den man braucht. Viel wichtiger, und das ist in meinen Augen viel, viel eklatanter ist, was wollen wir denn züchten? Wollen wir einen Bodybuilder züchten? Gina hat es am Anfang, was ist eine normale Proteinmenge? Wie viel Prozent Protein kann man als normal ansehen? Und da gehe ich wieder auf meine Natürlichkeit. Was hat ein Stück Fleisch an Proteinen? Und das ist das, was auch vielen nicht bewusst ist. Ein Stück Fleisch, was wir kaufen können, hat keine 100% Proteine, sondern es besteht zu 70% aus Wasser. Dann können da keine 100% Proteine, sondern dann haben wir noch ein bisschen Mineralstoffe drin, dann haben wir auch noch Fett, was auch ein sehr gutes
gutes Protein ist doch im Wasser, Kai.
Ja, genau. Und dann haben wir Proteine.
Gibt's sicher also, das auch heißt, mittlerweile im Kauf. Proteinwasser.
Genau, das oder? Kann ich auch noch ins Wasser reinmischen. Natürlich gibt es Proteinwasser. Kennt jeder Sportler. Also das gibt's wirklich. Jeder lacht jetzt drüber. Also mit Aminosäuren angereichertes natürlich, Wasser gibt
das
es.
Das gibt es
wirklich. Aber was wir tun und was wir tun können und wo dann immer diese hohen Proteinwerte herkommen, also das Stück Fleisch, wenn man vom Herzmuskel einer der größten Muskeln den wir haben, der hat 20% Rohprotein in der Form eines Herzens, wenn es noch nicht verarbeitet oder bearbeitet ist. Das heißt, alles, was da drüber liegt, ist ein Bodybuilder-Futter. Also da geben wir alles darüber mit 36% Rohprotein. Natürlich, auch das haben wir schon mal mit dem Fleisch, können wir durch das Trocknen einfach das Wasser wegnehmen und haben dann, wenn wir 300 Gramm Fleisch haben, nehmen da 200 Gramm Wasser weg, was wir ja tun, indem dass wir das trocknen und das Wasser so weit wie möglich runter, weil eine Krokette, wie wir sie haben, die hat ihre 9 bis 10% Wasser noch übrig. Also auch vom Fleisch bleibt da kaum Wasser übrig. Und dadurch können wir den Proteingehalt in dem Futter selber können wir natürlich hochschrauben. Das ist auch die große Problematik im Trockenfutter, dass man den Proteinwert natürlich über das natürliche Maß erhöhen kann. Was wir bei uns auch nicht tun, also in jungen Menschen würden wir nicht, da warnt jeder davor, Kindern zu schnell zu viel Proteine zu geben oder überhaupt ein Proteinshake den Kindern angedeihen zu lassen, weil, das hat der Joe so in einem schönen Nebensatz erwähnt, die Leber und die Niere sind noch nicht drauf ausgelegt, die Abfallstoffe, die durch diesen hohen Proteingehalt kommen, diese ordentlich zu verwerten. Das kann der ausgewachsene Bodybuilder dann später kaum. Da muss er ziemlich aufpassen, dass er keine Nierenproblematiken bekommt. Und das ist bei einem Hund natürlich auch schwierig. Deshalb in meinen Augen auch immer so ein bisschen meine Sache, was macht man bei Kindern? Man gibt ihnen einfach ein bisschen mehr zu essen und das, was sie wollen, und versucht es nicht durch eine künstliche Erhöhung. Und da klage ich auch, und das macht mich auch richtig wütend, dass das auch wirklich auch Tierärzte da nicht von Nahrungsmitteln da zu wenig Ahnung haben und dann so ein Proteinwert. Also da werde ich auch sauer, wenn man das nicht weiß als Tierarzt, dass 30%, über 30% überhaupt nichts Natürliches mit sich bringen. Das ist einfach ein getrocknetes Stück Fleisch, das wir geben, das wir bei den Kindern, bei unseren Kindern sagen, das kann zu einer Problematik führen, aber beim Hund hauen wir das denen rein. Das ist wirklich nicht gut.
Also Protein triggert dich immer wieder unglaublich.
Es triggert mich. Also ich liebe Fleisch und ich bin der größte Fleischfan, den es auf der Welt gibt. Und wenn es kein Fleisch gibt, dann bin ich, also das niemand falsch verstehen, dass ich meine, dass eine vegane oder vegetarische Lebensweise die erfüllende ist. Also ich bin für eine Ausgewogenheit. Das, was mich triggert, ist, dass über eine Werbung mit diesem Claim Wolf, natürliche Fütterung eines Wolfes und diesen Marlboro-Effekt, Freiheit, Abenteuer. Man füttert dann dieses Urtier, was der Hund schon seit 16.000 Jahre definitiv, da gibt's Funde, wo man Hunde in Gräbern gefunden hat, die schon dem Haus- und Hofhund, den wir heute kennen, sehr ähnlich sind. Aber es gibt schon Zeichnungen von 40.000 Jahre, wo man annehmen kann, dass der Hund dann auch schon zur Jagd benutzt wurde. Beweisen kann man das nicht ganz, aber man kann mal davon ausgehen, aber schon allein 16.000 Jahre. Es sind schon eine Zeit, wo der Hund mit dem Wolf nichts mehr zu tun hat, so wie wir auch nichts mit dem Affen. Also von dem her, das triggert mich, weil es ich habe in keinem Supermarkt noch gesehen, dass wir einen Affen auf unsere Nahrungsmittel draufdrucken, um zu zeigen, dass es eine artgerechte Ernährung für uns wäre. Warum sollen wir das beim Hund tun? Wir wollen Hunde füttern. Deshalb ist der Claim, der von Anfang an bei Bubeck schon seit über 100 Jahren ist, wir füttern Hunde und keine Wölfe.
Und jetzt ziehst du ganz ruhig an deiner Pfeife.
Weil wir kommen das muss immer wieder gesagt werden. Das ist eine Sache, die mich
Falls jemand mal eine Folge überspringt, wo der Kai über Proteine, dann haben wir es jetzt hier mal wieder aufgewählt.
Wir haben es wieder aufgewählt. Ihr triggert mich auch mit den Proteinen.
Kommen wir zurück zu dem Marlboro-Man-Hund, neben dem Jack Russell und neben die französische Bulldogge. Ja?
Jawohl.
Jack Russell ist ja auch ein sehr beliebtes Tier und natürlich die französische Bulldogge auch. Aber auch hier haben wir genau das Gleiche, ja. Der Jack Russell gehört zu den Rassen, wo wir sehr häufig Umweltallergien haben. Ja, Hautprobleme, chronischen Juckreiz. Kommt immer wieder bei uns in der Beratung vor. Ja, die beiden Rassen. Leider auch sehr häufig, muss ich sagen. Und da haben wir das Problem. Ganz oft haben wir hier das Wort, kennen wir ja mittlerweile auch schon aus unserer Sendung, den Futterhopper. Es wird gewechselt. Das ist überhaupt gar nicht gut für beide Varianten der Rassen, nicht? Auch sehr fettreiche Nahrung nicht, große Mahlzeiten, Stress, das sind alles solche Sachen, die passen denen gar nicht. Was passiert? Wir haben ganz häufig eine Hyperlipidämie, ja, das heißt einen erhöhten Blutfettwert. Wir haben Pankreasprobleme und wir haben Harnsteinneigung. Und gerade auch bei der Pankreas ist es interessant, dass wir Pankreasentzündungen haben. Da ist es wichtig, sowohl Blutbild als auch ein Kurzscreening zu machen, weil du kannst es auch sehen, dass es tatsächlich entweder eine Entzündung ist, ja, oder aber es ist ganz einfach momentan eine Unverträglichkeit für die Pankreas. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die muss man wirklich gut attestieren. Und dabei sehe ich dann nur mal als Beispiel jetzt die französische Bulldogge. Die französische Bulldogge hat ein rund 26-faches erhöhtes Risiko für eine atopische Dermatitis im direkten Vergleich zu Mischlingshunden. Ja, wir haben 71% der französischen Bulldoggen in einem Test in einer Stichprobe von 28.000 Hunden gehabt, die einen Träger in sich hatten, und zwar den SLAMF1, das ist ein Gen, das die Immunabwehr in der Haut reguliert. Ja, und das ist dort ein gestörtes Problem. Und das ist in der Rasse als Disposition verankert. Und deswegen haben viele französische Bulldoggen und auch Jack Russell, aber die französische Bulldogge mehr wieder Hautprobleme. Ja, immer wieder
hier. Da komme ich jetzt wieder zu den französische Bulldogge, auch in dem näheren Bekanntenkreis. Jetzt probiere ich eben mal dein Futter aus, wenn du mir schon so viel davon erzählst. Und auf einmal braucht sie keine Allergietabletten und ziemlich viel Medikamente, um die Allergie, also diese rosa Schnauze, diese Hautprobleme. Warum? Auch da wieder bleibe ich bei meiner, bei dem, was die Studien auch immer wieder sagen. Wir haben ja durch ein Exsudat überhaupt keine Fermentation im Dickdarm. Das heißt, der Hund hat gar keine Möglichkeit, eine Immunabwehr selbst sich zu erschaffen, weil der Dickdarm ist unser Immunsystem. 80% des Immunsystems sind im Dickdarm. Also man kann dadurch dem Hund helfen, dass er mit einem guten Futter, was auch dann resistente Stärken, also diese Fermentationsbeschleuniger, was wir auch letzte Woche mit dem Florian Quast von Provizell hatten, den Dickdarm zu unterstützen mit den Mikroorganismen, um überhaupt die Möglichkeit dem Hund zu geben, sich selbst gegen diese das Immunsystem so aufzubauen. Mit dem Exsudat schaffe ich das halt einfach nicht. Da habe ich Zucker, schnelle Energie. Das braucht er aber nicht. Er braucht eine Immunabwehr, weil er das Problem hat, dass er genau diese Sachen hat. Und dann kann man dem Hund helfen, indem dass man ihm auch mit der Ernährung ihn dazu befähigt, sein Immunsystem selbst zu regulieren. Nicht ganz. Ich will da jetzt keine Hoffnungen schüren, dass auf jeden Fall immer alles weg ist, aber es ist zumindest sehr, 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 sehr gemildert, und das können wir beweisen.
Es wird nicht immer alles weggehen. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ja, der VDH, der ist ja natürlich auch mit da drin. Der versucht auch Erbkrankheiten zu bekämpfen. Hüftdysplasie, Augendefekte. Ja, alles Dinge, die man per DNA-Test finden und auch rauszüchten kann oder könnte. Aber eine Disposition ist meistens keine Krankheit, die man einfach so wegtesten kann oder rauszüchten kann, wie wir das vorhin schon gesagt hatten. Sie ist manchmal tatsächlich an einen Rassetyp gekoppelt. Ja, der tiefe Brustkorb beim Berner, den wir vorhin gesagt haben, ja, das ist halt der Berner Hund. Der braucht das, der braucht diese Energie, der braucht die Kraft, um bergauf zu ziehen an der Last. Und der Zwergwuchs beim Chihuahua, das ist dann halt der Chihuahua. Ja, aber beim Labrador wurde der große Appetit zum Beispiel über die Assistenzhundelinien sogar mit hochgezüchtet, weil futtermotivierte Hunde leichter zu trainieren sind. Also, es kommt immer darauf an, ja, man muss immer gucken, welche Rasse habe ich da und wo kommt was her. Und manchmal ist man wirklich damit beschäftigt, dann auch die mitgebrachten Erkrankungen, die dabei sind, zu managen. Die lassen sich nicht immer weg. Wie soll ich sagen? Behandeln.
Behandeln, ja. Wir versuchen nochmal mit Chemie, ich sag's mal so deutlich, die Medizintechnik ist wertvoll, aber wenn der Hund nur durch Medizin an einem halbwegs erträglichen Leben gehalten werden kann, dann ist es auch kein erträgliches Leben, weil das fördert natürlich auch dann, belastet wieder Nieren, das belastet wieder, wenn nur Medikamente gefüttert werden. Deshalb ist auch wieder, es kommt wieder das Ding, was einen dann ärgert, wenn man schon die Beweise auf dem Tisch liegen hat, ist auch erstaunlich, dass wenig darüber gesprochen wird, was ich die ganze Zeit sage. Wir brauchen in der Nahrung wieder eine Natürlichkeit. Wir brauchen in der Herstellung eine Natürlichkeit. Und da ist mit all den Studien wird darauf nicht eingegangen. Warum wohl?
Keine Ahnung. Wieso?
Ja, da kann ich jetzt einfach mal sagen, es gibt natürlich eine größere Lobby von denen, die schnell viel Hundefutter. Also wenn ich von einer Fastfood-Kette mehr Geld bekomme, dann kriege ich natürlich auch andere Studien, die das kann man, das will man auch nicht wissen. Ich sage jetzt mal ganz, ich tue mich in Rage reden.
Nein, du musst dich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden. Leute, lest das Buch. Kraftfood versus Fastfood oder hört das Hörbuch, weil da drin geht der liebe Kai dann nochmal ganz konkret drauf ein. Als letztes nehmen wir unseren Windhund.
Vor allem mit Studien.
Ja.
Mit Studien belegt. Also es ist nicht eine, ich saug mir das jetzt mal aus den Fingern, sondern wir können es mit Studien belegen und dann werde ich auch schon ziemlich sauer jetzt langsam.
Merkt man das? Mal an der Pfeife ziehen.
Gina, Windhunde. Schon fünfmal.
Gina, Windhunde.
Genau. Windhunde sind, wir hatten vor ein paar Jahren so viele Anfragen bezüglich, mein Hund ist Windhund und so sensibel und die Zähne und überhaupt. Und dann hat Kai, glaube ich, seinen erfolgreichsten Blogartikel auf unserer Homepage im Ratgeber geschrieben, der, was ist eigentlich so besonders an einem Windhund-Artikel, so heißt er auch, der meistgelesene Rassereport in unserem Blog. Und der Zuspruch war so groß, dass wir uns dann wirklich Gedanken gemacht haben, okay, wir haben kein Futter, das passt für Windhunde in unserem Sortiment, also kreieren wir eins. Andere Fettwerte, andere Proteinwerte. Und genau, da haben wir für Windhund oder Windspiel Basic heißt das eine und das andere heißt Windspiel Power für die Hunde, die wirklich auch auf die Rennbahn gehen. Und da haben wir mittlerweile wirklich eine sehr große Fan-Community, die wir auch im August hoffentlich alle wiedersehen. Wir gehen nämlich mit unserem Bubeck-Stand aufs Windhund-Festival nach Donaueschingen. Da werdet ihr uns finden. Da werden wir auch ganz viele Pröbchen und die Futterbar dabei haben. Da dürft ihr uns also auf Herz und Nieren testen und befragen. Genau. Ich stelle jetzt nochmal die Frage in die Runde. Was ist denn an einem Windhund so besonders? Stoffwechsel, Blutbild, da war doch irgendwas.
Kai.
Jetzt kommt schon.
Du hast den Artikel geschrieben.
Lest den Artikel, da steht alles drin. Ich bin so, grundsätzlich der Windhund. Wir haben keine, also wir haben keine rassenspezifischen Futtersorten, außer dem Windhundfutter, weil er ein paar Besonderheiten hat, die wir beachtet haben. Und das ist, deshalb gibt es bei Bubek nur eine Rasse, die wir besonders beachtet haben. Alle anderen Rassen kann mit dem ganz normalen Futter, da gibt es auch, es hat auch eine andere Krokettenform durch seine Schnauze. Er kann es besser kauen, er kann es besser greifen. Das brauchen andere Hunde nicht so. Deshalb ist es nochmal geändert worden.
Genau. Und auch hier an der Stelle, wir haben es auch leider bei den Windhunden auch so ein bisschen natürlich auch mit der Ernährung zu tun. Ja, wir haben einen relativ geringen Körperfettanteil. Ja, wir haben einen hohen Muskelanteil und einen hohen Energieumsatz bei der Belastung. Ja, wenn ich mir überlege, wofür die eingesetzt werden eigentlich, dann ist das ja etwas, wo sie auch sehr schnell sind und deswegen sind die auch so total dürre. Ne? Wenn man die sieht, dann kriegt man ja sofort so, hier, ich habe 3 Kilo Futter mit, nimm das mal. Ja, aber das ist bei denen leider falsch, weil der Windhund hat eine geringere Energiereserve als viele andere Rassen und kann kleinere Futtermengen dadurch auch sehr gut umsetzen. Und wenn er dann zu viel gefüttert wird oder zu groß diese Menge, ja, dann ist das auch dieses einmal am Tag füttern oder sowas, ist dann in dem Moment bei dem Hund nicht unbedingt sehr gut. Er hat einen empfindlichen Magen, ja, und er neigt dann leider auch zu nüchtern Erbrechen. Also von daher ist auch die mehrfache Fütterung über den Tag verteilt besser. Und bei Stress, was er nun mal hat, auch im Sportbereich oder je nachdem, wo er eingesetzt wird in der Aktivität, ist er leider oder hat er leider auch stressbedingte Verdauungsstörungen. Die bringt er mit sich. Ja.
Und beim bei den Windhunden ist auch eine Regel, die mir mein Großvater mal beigebracht hat: Wann sehe ich, ob mein Hund zu dick oder zu dünn ist? Die kann man nicht immer anwenden, weil seine einfache Regel war immer: Wenn du die Rippen siehst, zu dünn. Wenn du die Rippen nicht mehr siehst, okay. Wenn du sie nicht mehr spüren kannst, zu dick.
Ja, das gilt aber
und bei manchen Windhunden bei Windhunden ist diese Regel einfach nicht mehr anwendbar.
Andersrum.
Da gibt es auch Rassen, die einfach, wo man die Rippen sieht und er ist trotzdem nicht zu dünn.
Also da triggerst du einen Windhundbesitzer, wenn du sagst,
das sieht man ja,
die Knochen.
Ja,
da geht der Windhundbesitzer an die Decke.
Da ist die gute alte schwäbische Regel, wann ist der Hund zu dick und zu dünn, ohne dass man ihn wiegt, nicht anwendbar. Aber ansonsten bei allen anderen Rassen ganz klar muss man immer wieder schmunzeln. Aber wenn du die Rippen nicht mehr spüren kannst, solltest du langsam mal anfangen, darüber nachzudenken, ob die Menge an Futter noch und die Bewegungs, vor allem auch der Bewegungs dass er mehr Bewegung bekommt, sollte man sich da
machen. Wir machen jetzt auch mal einen Test. Nimm mal deine beiden Hände und führe die mal in Richtung Bauch. Was fühlst du?
Also da ist bei mir, die Rippen spüre ich noch tatsächlich, aber der Bauch wölbt sich unter den Rippen durch. Also von dem her wollen
das
wir da nicht drüber reden.
Lass mal das, okay.
Ich hab einen Stau am mittleren Ring, das habe ich jetzt festgestellt. Ja.
Okay, alles klar. Aber das nehmen wir doch noch
einen.
Ich hatte vorhin gesagt, das letzte Hund, aber wir nehmen noch einen und zwar die Dalmatiner. Das ist wirklich der letzte heute. Ja, und der hat ja auch eine Problematik mit sich. Ja, er leidet oftmals an Mittelmeerkrankheiten. Ja, er hat Leishmaniose und muss dann dementsprechend porinarm ernährt werden. Er neigt auch leider zu Harnsteuer, Stoffwechselproblemen. Ja, und zu entsprechenden Nierensteinen, Harnsteinen. Das sind ja solche Sachen, die leider durch zu viel Purin entstehen. Dann brauchen wir aber auch eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Da ist es schon wieder schwierig, wenn wir ein zu trockenes Trockenfutter nehmen. Wie gehen wir denn damit um?
Also darf ich noch mal ganz kurz, der Dalmatiner, ein ganz spezieller Hund. Ich finde den auch sehr spannend. War auch, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, durch 1001 Dalmatiner ist er zu einem Modehund geworden. Aber was war oder was war der Zweck des Dalmatiners? Es ist ein Kutschenbegleithund gewesen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, als die Kutschen noch gefahren sind, was hat er zum Essen bekommen? Und das ist eine große Problematik, gerade wenn man dann sagt, purinarm. Das ist ein Hund, der auf zu viel Fleisch sehr schnell reagiert. Das ist nicht einer Krankheit geschuldet, sondern er ist gezüchtet worden von den Leuten, die mit der Kutsche gefahren sind. Und was haben die abends bekommen? Garantiert kein Steak, wie man das heute so annimmt, sondern die waren nicht, weil sie es wollten, aber oft Vegetarier. Deshalb kann der Dalmatiner oder hat der Dalmatiner das Problem, dass er von zu viel Fleisch relativ schnell diese Sachen bekommt. Deshalb purinarm. Also Purin bedeutet ja, dass er mit zu viel Innereien Probleme kriegt. Aber insgesamt darf und sollte man den Dalmatiner eher fleischarm, nicht fleischlos. Aber wir haben schon gute Erfolge, wenn man auch mit unserem vegetarischen Futter das die Woche und am Wochenende mit Fleisch das zusetzt, dann hat man auch sehr viele Probleme bei dem Dalmatiner erledigt.
Halten wir doch fest, so abschließend. Nein, ist alles richtig. Aber alle diejenigen, die jetzt zugehört haben und die einen aus dieser Rasse haben oder eine Rasse, die wir nicht genannt haben und Probleme damit haben oder auch Erfolge damit hatten, indem sie auf das Futter umgestiegen sind von Bubeck, dann bitte schreibt uns an podcast@bubeck-petfood.de. Wir sind sehr daran interessiert. Wir laden auch gerne in die Sendung ein, damit man darüber berichten kann, weil es sind viele, viele da, die ähnliche Probleme haben. Und die sind natürlich glücklich, wenn man einen Leidensgenossen auch mal hört, wie der es gemacht hat. Also von daher, das wäre echt klasse. Ansonsten herzlichen Dank an euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Danke auch an dich, ja. Und Hörbuch hören.
Ja, genau.
Da wird sehr viel erklärt, wie gesagt.
Kleiner Spoiler, nächstes Mal bei uns zu Gast, finally, die Nora von Mr. und Mrs. Panda. Das wird eine Folge mit ganz viel Sinn und Tiefgang. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.